Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag.
Herzlich willkommen im Gesundsein-Podcast, Hannes Klöpper.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Hannes, ich freue mich, dass wir heute über eines meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen, nämlich wie machen wir eigentlich Innovation möglich? Und du trittst seit Jahren für die Innovation im Gesundheitswesen an. Du bist Geschäftsführer einer der größten DIGA-Anbieter in Deutschland, Hello Better. Und ihr beschäftigt euch sozusagen ja, mit der Innovation im Gesundheitswesen und zwar jeden Tag. Und ihr habt mittlerweile 5 verschiedene Produkte, DIGAs, also digitale Gesundheitsanwendungen, mit denen ihr versucht, ja, Patienten mit verschiedensten Indikationen zu helfen, digital zu begleiten. Es gibt die Evidenz, es gibt schon seit langer Zeit den gemeinsamen Wunsch eigentlich aller beteiligten Stakeholder, dass das eine Lösung ist, um unser Gesundheitssystem für die Zukunft aufzustellen. Und es knirscht aber immer wieder so zwischen den Zahnrädchen, die da so ineinander greifen müssen. Und das ist ja in der Innovation auch keine Überraschung, keine Neuigkeit. Gerade wenn viele unterschiedliche Stakeholder mit verschiedenen Interessen irgendwie involviert sind, haben wir nun mal diese Situation. Und gerade da geht es nur eigentlich gemeinsam, wenn man wirklich ja, transparent mit Interessen umgeht, wenn man Interessensalignment irgendwie versucht herzustellen. Aber das ist nicht immer so einfach. Hannes, ich würde vorschlagen, du startest einfach mal ganz kurz für alle die, die noch nie von Hello Better oder von dir gehört haben, damit, dass du dich vorstellst, dass du Hello Better vorstellst und dass du auch vielleicht einmal sagst, warum ihr als Hello Better auch, was eure Vision ist für die Gesundheitsversorgung der Zukunft und wofür ihr eigentlich arbeitet jeden Tag.
Sehr gern. Also vielleicht kurz zu mir. Ich bin Gründer, Geschäftsführer, habe vorher ein Unternehmen im Bildungsbereich aufgebaut, iVersity, das wir an Springer Nature verkauft haben. Hello Better ist jetzt die zweite Firma, die ich geholfen habe zu entwickeln. Und wir sind ursprünglich ausgegründet aus der universitären Forschung. Meine 3 Mitgründer sind alle promovierte Psychologen, die in dem Bereich untersucht haben, inwieweit man kognitive Verhaltenstherapie als Digitalprodukt umsetzen kann, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich sage mal so, ne, um es ganz einfach zu sagen, wir helfen Menschen, lernen zu lernen, was sie tun können, um sich besser zu fühlen. Und dieser Ansatz, der so ein bisschen too good to be true klingt, ne, dass man Leute befähigen kann, sich mit ihren Problemen so auseinanderzusetzen, dass sie eine klinisch relevante Reduktion ihrer Symptomatik erfahren, dass der tatsächlich funktioniert. Das konnten wir eben in einer randomisiert kontrollierten Studie nach der anderen zeigen, haben mittlerweile über 30 klinische Studien durchgeführt, veröffentlicht, auch in Peer-Reviewed Journals. Mittlerweile sind 6 unserer digitalen Therapieprogramme als DIGA zugelassen, werden also von Ärzten und Psychotherapeutinnen verschrieben und von der Krankenkasse bezahlt. Und wir haben letztes Jahr 45.000 Patienten behandelt und ja, tun das eben im breiten Indikationsspektrum vom Burnout über Panikstörungen zu chronischen Schmerzen und Insomnie. Und ja, haben damit schon viel erreicht, aber im Grunde ist es natürlich immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man sich anguckt, die Anzahl der Betroffenen, die langen Wartelisten bei der klassischen Psychotherapie, ne, es gibt Millionen Menschen, die ärztlich diagnostiziert, an denen Erkrankungen leiden, die wir behandeln können mit unseren Programmen. Und leider finden nur wenige Tausend oder 10.000 ihren Weg in diese Programme. Und da ja, ist meiner Meinung nach ein Koordinierungsproblem, was wir angehen müssen.
So, das heißt, ihr habt eine Lösung, eine evidenzbasierte Lösung. Ihr habt einen Markt, der Bedarf ist da, die Lösung ist da. Und jetzt kommt aber der mit dem Bedürfnis eigentlich nicht zur Lösung, aufgrund von, ja, ich sag mal, Systemfehlern, die bisher irgendwie nicht behoben werden konnten. Und ich habe es gerade schon gesagt, ne, das Interessensalignment in so einem hochregulierten System wie der Medizin, das ist natürlich auch komplex und sicherlich nicht einfach zu lösen. Aber wir wissen alle, dass wir diese innovativen Lösungen in der Gesundheitsversorgung brauchen, weil wir einfach vor verschiedensten Herausforderungen stehen, die ihr ja über diese digitalen Lösungen lösen könnt, nämlich eben Therapie, also zu wenige Therapieplätze, ja, wir können die Menschen halt den Therapeuten nicht teilen, der kann nur die Stunden machen, die er eben zur Verfügung hat und ihr hingegen könnt eure Produkte viel besser skalieren, das heißt, ihr könnt, ne, du hast schon gesagt, 45.000 Menschen letztes Jahr, das ist ja enorm viel und noch viel mehr bräuchten es, kommen aber nicht zu dieser Behandlung, weil sie sozusagen auf diesem Pfad dorthin stecken bleiben. Vielleicht kannst du mir einmal ganz kurz erklären, woran das genau liegt, weil das ist, glaube ich, mal ganz spannend zu verstehen, also von diesem Prozess, ja, wie das verschrieben wird und wie Ärzte zum Beispiel überhaupt auch darauf kommen, ja, dass es Hello Better gibt, weil das ist ja sozusagen die erste Herausforderung, überhaupt erst empfohlen zu werden von Therapeuten oder verschrieben zu werden von Ärzten und Therapeuten.
Ja, also wir sprechen beide Zielgruppen an, sowohl Ärzte, Therapeuten als auch Patienten, und klären auf über die Existenz dieser Programme und die Tatsache, dass es sie jetzt eben durch die Krankenkasse finanziert nutzbar sind. Und das haben wir ganzen letzten Jahre mit viel Aufwand betrieben, da Aufklärungsarbeit zu leisten und sozusagen diese Neueinführung einer zusätzlichen Behandlungsoption, die, sag ich mal, kommunikativ zu begleiten, ja, um Leute darüber aufzuklären, dass es diese Option gibt und was es damit auf sich hat, warum, ne, wie die Evidenz aussieht, was für wen es geeignet ist und so weiter. Und im Prinzip könnte das Ganze ganz einfach sein, ne, der Arzt und Therapeut verschreibt und der Patient lädt sich die App runter und legt los. Und leider ist dem nicht so. Als das Ganze 2020 eingeführt wurde, hat man, nachdem das Gesetz dann endlich durch das Parlament war, ist einem dann plötzlich aufgefallen, okay, wir brauchen ja auch noch einen Weg, wie das dann ganz so praktisch vonstatten geht. Und da waren die Krankenkassen schnell bei der Hand und haben gesagt, wir haben uns hier schon mal was ausgedacht. Wir als Hersteller hatten uns auch schon mal was ausgedacht, nämlich etwas, das das Ganze sehr einfach und ohne Umwege und patientenfreundlich ermöglicht hätte. Und dies schien aber nicht im Interesse der Krankenkassen zu sein, denn man hat dann einen Prozess vorgeschlagen, der, anders als bei Arzneimitteln, den Umweg über die Krankenkasse vorsieht. Das ist also technisch überhaupt nicht notwendig. Das lässt sich heute alles über technische Schnittstellen abbilden. Man hätte das alles im Hintergrund klären können, dass der Patient sich bei dem Hersteller des Programms der DiGA meldet und der Hersteller den versicherten Status mit dem Patienten, mit der Versicherung abgleicht. Aber hier hat man jetzt einen Weg gewählt, der diese Aufgabe dem Patienten aufbürdet, was zu erheblichen Verzögerungen geführt hat, weil die Patienten zum einen müssen es erstmal machen, da gehen schon viele verloren, dann reichen sie es irgendwie bei der Kasse ein, dann gibt es da eine Bearbeitungszeit. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal von der Kasse ein Brief zurück mit einem Aktivierungscode, den der Patient dann wieder in der App eingeben muss. Über diesen Weg verschiedenste Medienbrüche, viele Schritte gehen sehr, sehr viele Patienten verloren.
Und es ist natürlich ein riesiger Aufwand. Ich meine, ich glaube, niemand, der hier zuhört, mag es in irgendeiner Form Kontakt mit irgendeiner Art von Versicherung aufnehmen zu müssen. Ich glaube, das ist so ein Ding, das schiebt jeder immer vor sich her, weil jeder weiß, das ist so wenig zielführend wie ich weiß nicht was. Und das sozusagen als Hürde, ja, in den Prozess einzubauen, ist einfach gar nicht schlau, weil der Patient so sich anstrengen muss eigentlich, dann diesen Aktivierungscode zu bekommen und die App nutzen zu können. Dabei wollen wir es ihm so einfach wie möglich machen, nämlich genauso wie bei den Arzneimitteln zur Apotheke gehen, kaufen, Rezept einlösen und gut ist.
Das kommt darauf, ob das schlau ist oder nicht, kommt darauf an, was dein Ziel ist. Wenn dein Ziel ist zu verhindern, dass Patienten, die ihnen gesetzlich zustehende und ärztlich verordnete Leistungen in Anspruch nehmen, dann ist das sehr schlau, weil es das sehr effektiv verhindert. Und es ist nicht nur das Design des Prozesses, das verhindert, sondern die Krankenkassen haben auch an allen Ecken und Enden sich auf anderem Wege sozusagen dagegen gewehrt, Patienten, die ihnen zustehende und verordnete Leistungen zu gewähren. Da wurden lange Verzögerungstaktiken eingesetzt. Die durchschnittliche Dauer, bis ein Patient an seinen Aktivierungscode lag anfänglich bei 3 Wochen. Dafür wurden die Krankenkassen zweimal vom Bundesamt für Soziale Sicherung, die Aufsichtsbehörde der Krankenkassen, öffentlich gerügt. Das ist also aktenkundig, das kann jeder nachlesen. Das ist jetzt nicht irgendeine Behauptung.
Das heißt, die wurden in ihrer Art und Weise, wie sie halt in dem ganzen DiGA-Prozess sich verhalten, auch schon mal öffentlich ermahnt sozusagen, ja, von der Aufsichtsbehörde, wo gesagt wurde, hey, so geht das nicht, ihr müsst schneller reagieren.
Das ist schlicht rechtswidrig, was da passiert. Und an anderer Stelle wurden Abfragen versandt, wo den Patienten alle möglichen Fragen zu ihrem Gesundheitszustand gestellt wurden, die man natürlich auch ungern beantwortet und dann zurückschicken muss. Und da ist ein weiterer Prozessschritt hinzugefügt, auch das völlig, also entbehrt jeglicher gesetzlichen Grundlage. Dann wurde die Diagnoseentscheidung der Ärzte in Frage gestellt. Das muss man sich vorstellen. Ein Apotheker würde einem sagen, wenn ich ihm das Rezept hinlege, na, ob sie das nun wirklich brauchen. Also das, da bin ich mir nicht so sicher. Da muss ich erstmal mit meinem Kollegen drüber sprechen. Ja, so, das geht halt nicht. Ne? Diese Verzögerungstaktik, die da angewandt wurde, die wurde dann auch gesetzlich eingeschränkt, 2024 ein Gesetz verabschiedet worden, in dem vorgeschrieben wurde, dass der Aktivierungscode in 2 Tagen rausgegeben werden muss. Dann haben die Krankenkassen sich andere Dinge einfallen lassen und so Schreiben rausgeschickt an Patienten, in denen sie gesagt haben, ja, also grundsätzlich übernehmen wir die Kosten für diese Behandlung, aber ob das bei Ihnen auch der Fall ist und ob da noch irgendwelche Zuzahlungen fällig werden, das können wir Ihnen nicht sagen. Ne? Was, also einfach so, ne, Zweifel sehen und Verunsicherungen schaffen. Das sind einfach ganz miese Taktiken, die da angewandt werden, um Leute davon abzuhalten, die ärztlich verordnete Behandlung in Anspruch zu nehmen, die ihnen rechtlich zusteht. Und also da auch an Ärzte werden Schreiben, versandt, in denen Angst vor Regress geschürt wird, in denen Ärzte ja sozusagen angedroht wird, dass sie unter Umständen haftbar sind für die Kosten einer Behandlung, wenn dieser als ja nicht notwendig erachtet wird. Zum Beispiel bei Wiederverschreibungen, was auch, also ne, man kann einen DIGA mehrfach verschreiben, das ist keinesfalls regresspflichtig, aber wenn ich jemandem das schreibe, dann fragt er sich das natürlich erstmal, ob es, genau, dann fragt er sich, ob das so ist oder nicht.
Also du hast halt nach dieser ganzen Erfahrung der letzten 6, 7 Jahre, ne, in denen du jetzt Hello Better machst, hast du also den Eindruck gewonnen, dass die Krankenkassen einfach gegen euch sind und eigentlich so wenig wie möglich DIGA-Kosten versuchen zu erstatten zu müssen?
Es ist ein offenes Geheimnis.
Es ist ein offenes Geheimnis. Das heißt, du bist ja jetzt auch nicht der Einzige, der Geschäftsführer von so einem Unternehmen ist, die digitale Gesundheitsanwendungen entwickeln. Und es ist sozusagen unter euch schon auch so bekannt, dass es allen anderen auch so geht.
Das geht seit Jahren so. Das ist auch seit Jahren bekannt. Wir haben da in der Vergangenheit ja immer so uns sehr zurückhaltend zu geäußert, weil man ja niemandem auf den Schlitz treten will. Und haben uns jetzt aber entschieden, mal öffentlich Position zu beziehen und auch die Dinge zu benennen, die hier seit Jahren passieren, die relativ skandalös sind. Ach genau, ein Beispiel ist mir noch eingefallen, was ich eben noch sagen wollte. Und zwar, dass die Krankenkassen gerne auch Schreiben an Patienten verschicken und sagen, ja, Sie haben jetzt dieses Produkt XY verordnet bekommen. Wir haben da aber was Eigenes, wollen Sie nicht lieber das machen? Dazu muss man sagen, diese Produkte, die die Krankenkassen selber im Angebot haben über Selektivverträge, erfüllen keinen der Standards der DIGAs. Diese haben nicht dasselbe Datenschutzniveau, dasselbe Datensicherheitsniveau. Die haben keine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit, die in einer randomisiert kontrollierten Studie publiziert wurde, sondern das sind Apps wie andere Apps im App Store auch, die man natürlich viel billiger einkaufen kann als die DIGAs, weil diese ganzen Standards nicht erfüllt werden müssen. Die sind auch nicht interoperabel und angeschlossen an die Telematikinfrastruktur und all die schönen Dinge, die man DIGAs vorgeschrieben hat, die wir tun müssen, die natürlich auch auf unserer Seite Kostentreiber sind. Ja, und also da haben die Krankenkassen wirklich immer ein extrem doppelzüngig unterwegs, dass sie einerseits DIGAs für ihre hohen Preise kritisieren und andererseits ja Billig-Apps sozusagen den Patienten versuchen unterzujubeln, die natürlich die Qualitätsunterschiede überhaupt nicht erkennen können. Und auch das, ne, die wieder die Verordnung des Arztes in Frage stellen und sie umleiten auf ein anderes Produkt, auch absolut rechtswidrig, aber passiert viel.
Und es ist ja sehr interessant, weil es ist ja auch von einem, also wenn man mal aus der Gesamtperspektive drauf schaut, macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, 2 Lösungen gleichzeitig zu entwickeln, anstatt die eine richtig gute zu nehmen und die sozusagen für alle zu benutzen. Es wird sozusagen genau der gleiche Content selbst entwickelt, um das dann den Patienten anzubieten. Habe ich das richtig verstanden?
Also ne, grundsätzlich, ich wehre mich nicht gegen Wettbewerb, es kann schon mehrere Lösungen, gibt ja auch mehrere DIGAs für ein Thema. Aber was halt nicht geht, Thema so Level Playing Field, ist, dass für die einen Produkte extrem strenge Regeln gelten und ne, wo wir richtig viel Geld investieren müssen, um ISO-Normen einzuhalten, ein QMS zu betreiben, ein BSI-Zertifikat zu erhalten, Pentests durchzuführen, eine klinische Studie durchzuführen und zu publizieren und dergleichen mehr. Und andererseits demgegenüber ein Produkt sozusagen ja, in Konkurrenz dazu steht, dass all diese Dinge nicht tun muss und dann noch dafür gescholten zu werden, dass das Produkt, das all diese Auflagen erfüllt, ach genau, Interoperabilität habe ich noch vergessen, also wir müssen die Anbindung an die EPA, die europäische Patientenidentität, das E-Rezept und so weiter, ne, das sind natürlich auch alles Dinge, die wir bauen müssen, All das müssen diese Anwendungen der Krankenkassen nicht leisten. Und ja, dass das natürlich dann günstiger herzustellen ist, ist klar. Aber ja, es ist eben ein Produkt, das nicht so gut, das qualitativ schlechter ist, deutlich weniger sicher. Und da schieben die Krankenkassen die Leute rein und kritisieren gleichzeitig die DiGA dafür, dass wir angeblich nicht sicher genug und nicht nachweislich wirksam genug sind. Dabei sind die Angebote, die sie selber aktiv bewerben, all das mitnichten, und zwar und deutlich weniger. Ja, und das ist an sich ein Skandal.
Ja, das ist ein absoluter Skandal, da gebe ich dir recht. Deswegen finde ich es total wichtig, dass wir hier heute darüber sprechen. Und danke auch, dass du dich öffentlich dazu äußerst, weil es ist ja auch nicht immer so leicht, ja, sich sozusagen hier über solche Sachen öffentlich auszusprechen, weil man sich natürlich auch total angreifbar macht, ja. Und dabei ist es so wichtig, dass wir diesen Diskurs haben, weil das, was wir am Ende eigentlich alle gemeinsam wollen sollten, ist ja ein innovatives, effizientes, also kosteneffizientes, aber natürlich auch evidenzbasiertes Gesundheitssystem anzubieten, was natürlich auch einem gewissen Zeitgeist entspricht. Ja, ich meine, die Patientinnen und Patienten heutzutage, gerade die jüngeren Generationen, die finden ja DiGAs auch toll. Euer Nutzerfeedback ist ja auch toll. Du hast mir davon erzählt, ihr beeinflusst die Menschenleben wirklich positiv. Vielleicht kannst du davon auch noch mal ganz kurz erzählen, bevor wir auch noch mal genau auf das Thema Kosteneffizienz schauen. Also neben Evidenz finde ich es auch wichtig, immer zu sagen, ja, vielleicht auch so ein bisschen von den persönlichen Geschichten, die dahinter stehen, zu erzählen, damit das einfach so ein bisschen greifbarer wird. Weil du hast dir dieses Timing, damit jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, ja auch nicht umsonst ausgesucht. Die Lage ist ja für euch eigentlich wirklich prekär, ja. Und das ist, glaube ich, auch ganz deutlich, ja, an der Stelle, dass man das mal so, die Ernsthaftigkeit der Situation auch einfach mal klar machen sollte.
Genau, also ich kann ja einmal kurz ein bisschen was erzählen, so was DiGA leisten können, und dann können wir kurz darüber sprechen, was die aktuellen Herausforderungen sind. Also es ist tatsächlich so, dass wir täglich Zuschriften erhalten von Menschen, die uns sagen, ihr habt mein Leben verändert. Wenn es darum geht, dass jemand sagt, ne, mir geht's besser, ne, dann ist natürlich das alles relativ. Was ist gut, was ist schlecht, das ist schwer nachvollziehbar. Deswegen erzähle ich gerne immer eine Anekdote, die von einer Frau, die uns geschrieben hat, die mir irgendwie so hängen geblieben ist, die unser Panikprogramm durchlaufen hat. Die hatte panische Angst vor Aufzügen und konnte nicht mit dem Aufzug fahren, was natürlich schon manchmal eine Herausforderung sein kann, ne? Gerade wenn man sich den Fuß gebrochen hat und dann ist im Treppenhaus mit den Krücken, das ist natürlich schwierig. Und die hat unser Programm durchlaufen, ein paar Wochen, und schrieb uns, dass es jetzt überhaupt kein Problem mehr sei. Sie hat das komplett überwunden, fährt jetzt täglich Aufzug und ist bester Dinge. Das ist halt super schön, weil das so jeder nachvollziehen kann. So, das ist halt dichotom, ne? Entweder ich kann das oder ich kann das nicht. Und das ist natürlich, je nachdem, wo ich wohne und wie oft ich irgendwie damit konfrontiert bin, Aufzug fahren zu müssen, kann das halt echt lebensverändernd sein. Und das ist einfach toll, sowas in so kurzer Zeit und auch zu überschaubaren Kosten erreichen zu können. Das hat natürlich die Lebensqualität dieser Frau erheblich gesteigert. Wir haben aber auch andere Beispiele, die natürlich noch, ja, sag ich mal, medizinischer sind, ne? wo Leute, die an Burnout leiden oder, ne, dass ich unser Diabetesprogramm, das ist eine Depressionsbehandlung für Menschen mit Diabetes. Es gibt ganz große Probleme damit, dass Menschen aufgrund depressiver Symptome, die bei Diabetikern sehr häufig sind, also ein Viertel aller Leute, die an Diabetes leiden, hat depressive Symptomatik, dass sie ihren Behandlungspfad nicht einhalten, ne? Dass sie Medikamente nicht nehmen, zu Behandlungen nicht erscheinen. Und das kann halt schlimmstenfalls dazu führen, dass mir das Bein abgenommen werden muss. Natürlich auch extrem hohen Folgekosten für das Gesundheitssystem, sowohl für die Operation als auch die angehende Betreuung im Nachgang. Ja? Und wenn man sich überlegt, was da an Folgekosten vermieden werden kann, wenn ich eben frühzeitig diese depressiven Beschwerden behandle, das ist halt eigentlich eine Riesenchance fürs System. Also zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo Diabetes ein großes Thema ist, ist es so, dass gemäß Leitlinien, wenn jemand depressive Symptomatik hat, wird immer erst die Depression behandelt und dann der Diabetes, weil es gar keinen Sinn macht, zu versuchen, Diabetes zu behandeln, wenn die Person ja sozusagen nicht mitmachen kann, weil sie eben antriebsgemindert ist und dergleichen mehr.
Ja. Ja, total nachvollziehbar. Das heißt, ihr seht jeden Tag in all euren 5 Programmen, ihr kriegt tolles User-Feedback, ihr verändert 6. Ganzen Leben. 6, Entschuldigung, du hast mich vorhin schon verbessert. Und also, das heißt, das ist total klar. Es gibt die Evidenz, es gibt das positive Feedback von den Patientinnen und Patienten, die ihr damit sozusagen behandelt. Und gleichzeitig gibt es einfach auch eine ganz klare, ich sag mal, ein ganz klares Volk, einen ganz klaren volkswirtschaftlichen Case, ja. Wenn wir uns das Gesundheitssystem anschauen und die Kosten, die da explodieren und aber auch den Facharzt-Therapeutenmangel, mit dem wir konfrontiert werden, spricht im Grunde genommen alles dafür, dass wir genau solche Lösungen brauchen. Und vielleicht kannst du auch nochmal drauf eingehen, im Vergleich zu einer alternativen Vergleichstherapie sozusagen, wie viel kosteneffizienter auch so eine DIGA sein kann. Was ist denn, wenn es nicht die DIGA ist, was ist denn dann sozusagen die Alternative, dass ein Diabetespatient halt erst eine therapeutische Behandlung für seine Depression bekommt?
Ja, also das eine ist die Frage, was kostet die Alternativtherapie? Das andere ist sie überhaupt verfügbar? Ne? Und es ist grundsätzlich so, dass DIGA relativ ähnlich bepreist sind. Das sind immer so um die 200 Euro netto, die der Hersteller da für eine Behandlung erhält. Wenn man das jetzt in Vergleich setzt zu einer klassischen Psychotherapie mit probatorischen Sitzungen und Gutachten und so weiter, da ist man schnell bei 3.000, 4.000 Euro für eine klassische Psychotherapie, also Faktor 20, ne, die das mehr kosten kann. Und die Ergebnisse, die wir erzielen können mit diesem Therapieprogramm, sind durchaus vergleichbar mit denen einer klassischen Psychotherapie. Das Wichtige ist halt auch, dass man mal jetzt von der individuellen Behandlung, abgesehen in dem Einzelfall, dass man aus systemischer Perspektive halt auch darauf schauen muss, wo können wir denn ansetzen? Ne? Also man hat bestimmte Krankheiten medikamentös gut in den Griff bekommen, andere Sachen chirurgisch können irgendwie behandelt werden. Und das, was dann überbleibt, was den Großteil der Kosten im Gesundheitssystem verursacht, sind letztlich lebensstilbedingte Erkrankungen. Ne? Herz-Kreislauf, die alles so, was metabolischen Erkrankungen, also wie gesagt Diabetes, Übergewicht dergleichen und psychische Erkrankungen, wo man eben mit Lebensstilinterventionen viel machen kann, viel erreichen kann und auch langfristig viel Kosten sparen kann. Ich frage mich immer so, ne? Was ist die Alternative zu Lebensstilveränderung? Die ist, dass wir am Ende die Symptomatik behandeln. Das ist aber extrem teuer und führt auch zu wenig. Also ne, wenn mich jetzt das Ziel ist, sozusagen die Anzahl der Jahre, in denen man gesund ist, zu erhöhen, ja, dann ist es eben, wenn man anfängt, die Symptome zu behandeln, eigentlich schon zu spät.
Ja, absolut. Ich meine, deswegen gibt es diesen Podcast, weil ich persönlich mir wünsche, dass wir in Deutschland viel mehr über Gesundheit, über Prävention nachdenken, dass wir das alle individuell auch verstehen und für uns im Alltag anwenden können. Für mich ist zum Beispiel eine DIGA in der Hinsicht auch total spannend, weil ich mir vorstelle als Patientin, dass wenn ich eine DIGA habe und ich kann sozusagen diese digitalen Sessions flexibel von überall aus zum Beispiel auch machen, ohne dass ich mir noch zusätzlich den Stress geben muss, irgendwo hinzufahren, irgendwo aufzutauchen. Ja, ich kann es irgendwie für mich machen und ich nehme daraus natürlich auch sehr viel für meine Zukunft mit, ne? Wie ich das auch bei so einer therapeutischen Invention tun würde. Ich lerne viel, ich reflektiere und gleichzeitig tue ich das zu einem erheblichen, kostgünstigeren Preis im Vergleich zu einer Therapie, wo ich halt jedes Mal eine Person sehe. Das Thema, was ich schon immer auch gerne anschaue, ist, wie lange eigentlich die Leute dabei bleiben. Also was ist sozusagen die Erfolgsquote auch von diesen Interventionen, ja? Es gibt ja sowohl Therapieabbrüche bei den ganz klassischen psychotherapeutischen Interventionen als eben auch bei DIGAs zum Beispiel. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal abholen, uns da so ein bisschen Hintergrundinfos geben, wie das damit aussieht.
Ja klar, also ne, natürlich macht das nicht jeder fertig, aber viele tun es. Und was bei uns so die Faustregel ist, kann man sagen, so zwei Drittel machen die Hälfte und ein Drittel macht das gesamte Programm. Wobei man sagen muss, dass nicht alle, die das Programm vorzeitig abbrechen, Abbrecher sind im Sinne von, dass es ihnen nichts gebracht hat, sondern teilweise eben auch abbrechen, eben weil es ihnen geholfen hat. Das ist, genau, also weil sie darüber eben Dinge gelernt haben, mit denen sie jetzt weiterarbeiten können und dass das führt, dass sie sich jetzt nicht weiter damit beschäftigen, weil es ihnen besser geht. Und grundsätzlich sind das eigentlich gute Zahlen, wenn man das vergleicht mit irgendwie Online-Kursen im Bildungsbereich. Da sind die Quoten derjenigen, die sowas fertig machen, im unteren einstelligen Prozentbereich. Und das zeigt sich eben hier, herrscht schon ein hoher Leidensdruck, dass Leute sich da eben eigenständig mit auseinandersetzen. Und wie gesagt, selbst wenn man da jetzt die Abbrecher rausrechnet und sozusagen sich nur die erfolgreich durchgeführten Therapien anschaut, also die komplett, sogar die fertig geworden sind, als nur als erfolgreich definiert, dann wäre der Preis pro Patient vielleicht dreimal höher, aber läge immer noch Fünftel oder mehr unterhalb dessen, was jetzt eine klassische Face-to-Face-Therapie gekostet hätte. Insofern ist das aus meiner Sicht jetzt auch kein schlagendes Gegenargument, dass das alles viel zu teuer sei.
Ja, nee, und vor allen Dingen müssen wir uns ja auch anschauen, also die Kosten für DIGAs im Vergleich zum Beispiel zu den Kosten, die die Krankenkassen für Pharmazeutika beispielsweise tragen, ist ja auch, also da gibt es ja so eine Riesendiskrepanz, das ist ja viel, viel, viel geringer. Das heißt, es macht eigentlich viel weniger vom Kuchen aus und trotzdem scheinen ja die Krankenkassen sich da gegen irgendwas wehren zu wollen. Hast du da irgendwie so eine Idee, warum das so ist, warum die sich so verhalten, warum wollen die praktisch diese Mengen so stark kontrollieren, ja? Weil anders kann man sich das ja nicht mehr erklären in der prekären Lage, in der ihr seid. Ist es, du hast gesagt, fast existenzbedrohend. Vielleicht kannst du uns da einfach auch in die Situation mit ganz konkreten Zahlen einmal mitnehmen, wie viel Prozent der Leute es überhaupt zu euch in die App schaffen, die initial halt ein E-Rezept bekommen haben vom Arzt.
Also die, wie sagt man, Conversion Rate, wenn man so will, ne, von der Verordnung zum Therapiebeginn ist leider sehr gering und das führt jetzt auch zu den akuten Problemen, die wir haben. Ich hatte ja anfänglich schon beschrieben, wie kompliziert dieser Prozess seit Anfang an ist. Leider wird er jetzt noch komplizierter und zwar durch die Einführung des E-Rezepts für DIGA, die Anfang des Jahres...
Man ja eigentlich denken würde, mega cool, jetzt wird das endlich irgendwie ein smoother Prozess. Ja?
Aber das würde man denken, dass... Genau, also das Naheliegende wäre natürlich gewesen zu sagen, okay, es gab diesen Prozess, der 2020 so ein bisschen Holter die Polter eingeführt wurde, der nicht so richtig Sinn macht und dass man da jetzt Abhilfe schafft und sagt, okay, jetzt machen wir es mal vernünftig und zwar so, dass es möglichst patientenfreundlich, möglichst einfach gestaltet ist. Ne? Man lädt sich die DIGA runter, lädt sein Rezept da hoch und wir kümmern uns darum, mit der Krankenkasse den Versichertenstatus abzugleichen und das zu klären und nehmen auch gerne das Risiko in Kauf, dass wir jemanden schon mal anfangen lassen, die Behandlung zu beginnen, auch wenn das sozusagen auf unserer Seite das Risiko ist, dass da vielleicht doch noch irgendwie sich herausstellt, dass es da ein Problem mit der Abrechnung gibt, dann würden wir sagen, dann behandeln wir die Patienten eben umsonst. Das ist auch gar kein Problem. Aber stattdessen hat man jetzt eben diesen Umweg über die Krankenkassen, dessen es technisch überhaupt nicht bedarf, auch in diesen digitalen Prozess rübergerettet. Ich muss also jetzt auch mein DIGA-E-Rezept bei der Krankenkasse einreichen. Das Ganze ist allerdings so gestaltet mit drei unterschiedlich großen QR-Codes auf dem Rezept und einer URL, die mich auf eine Webseite schickt, wo es erstmal um Arzneimittel geht bei der Gematik, dass es ja ein Conversion-Verhinderungsinstrument ist. Anders kann man es nicht beschreiben. Und das zeigt sich auch in den Zahlen.
Dabei wäre circa, das zu beheben. Fokus auf einen QR-Code mit Link auf die richtige Landingpage.
Ja, und also das momentan ist so, dass einer von 8 Patienten, die eine Therapie vor Ort bekommt vom Arzt, tatsächlich in einer DIGA ankommt.
Wie viel?
1 von 8.
Das ist sehr heftig.
Ja, also das ist die bittere Realität. Und ja, wir haben lange davor gewarnt. Also das ist ein Scheitern mit Ansage, muss man sagen, weil es gab diese Diskussion, ne, darüber, wie sollte das E-Rezept für DIGA umgesetzt werden, geht natürlich schon seit 1,5 Jahren. Wir haben dazu verschiedenste Vorschläge gemacht, ganz detailliert ausgearbeitet, wie das Ganze funktionieren könnte, um benutzerfreundlich zu sein. Diese Vorschläge wurden so zur Kenntnis genommen. Darüber wurde mit uns eigentlich nicht wirklich im Detail gesprochen und versucht, eine gute, für alle Seiten gangbare Lösung zu finden. Sondern es wurde eine Lösung pilotiert in Hamburg, von der wir gesagt haben, dass sie offensichtlichermaßen nicht gut ist. Der Pilot hat gezeigt, dass sie nicht gut ist. In dem Pilot war es vielleicht so jeder Fünfte, der am Ende in der Therapie angekommen ist. Und dann wurde einfach diese pilotierte Lösung, die erwiesenermaßen schlecht funktioniert, umgesetzt. Und sie funktioniert jetzt in der Praxis noch deutlich schlechter als in der Pilotierung. Das heißt, es kommen noch deutlich weniger Patienten in der Therapie an. Und ja, das ist bitter für die Patienten, die auf dem Weg hängen bleiben. Das ist natürlich gerade im Bereich der psychischen Erkrankungen ein Riesenthema. Also antriebsgemindert zu sein.
Schlimmer wird es natürlich, ja.
Leute mit Depressionen, Burnout, die leiden ja genau an solchen Prozessen. Und denen dann so einen Spießrutenlauf irgendwie aufzuerlegen, genau. Das führt natürlich dazu, dass sie das dann abbrechen. Und Das ist für die Patienten eine Katastrophe, ist aber auch für uns als Unternehmen eine Katastrophe und akut existenzbedrohend.
Ja, und das kann ja nicht sein, weil damit scheitern wir ja generell an dem Format der DIGA sozusagen. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Loop, ja, diesen Kreislauf einfach zu schließen, weil du hast auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, das fand ich total einleuchtend, ja, wenn die Ärzte jetzt, die fangen jetzt gerade an, die DIGAs zu empfehlen, ja, allein das war schon ein sehr, sehr schwieriger Schritt, den da einfach Aufklärung zu leisten, Informationen zu liefern und zu sagen, hey, es gibt jetzt sogar DIGAs für das und das und das, ja, und wenn kein Therapieplatz da ist, dann ist für diese Indikation eben auch jetzt eine DIGA eine super Option. Tolle Evidenz, funktioniert, Patientinnen sind begeistert, super. Dann hast du den Arzt so weit, dass er das empfiehlt und jetzt macht er die Erfahrung, dass die ganzen Patienten irgendwie nach ein paar Monaten wieder zurückkommen und sagen, ach so, ja, DIGA, nee, die habe ich nicht gemacht, weil irgendwie hat das nicht geklappt. Dann fängt natürlich auch der Arzt, dann hört er natürlich auch auf, diese DIGAs überhaupt zu verschreiben. Und das ist natürlich ein Teufelskreis, der eben dazu führen kann, dass im Grunde genommen dieses ganze Format der digitalen Gesundheitsanwendung einfach überhaupt verbrannt wird und eigentlich keine Einkehr findet in die Gesundheitsversorgung. Vor allen Dingen nicht so in der breiten Versorgung, für die sie eigentlich so denkbar großartig ist, ja, weil es eben ganz anders skaliert.
Ja, also zum einen reißt das, was da gerade passiert, unsere Aufbauarbeit über Jahre ein und verbrennt das ganze Feld aber auch auf Jahre hinaus. Denn wenn Ärzte einmal zum Schluss gekommen sind, ach ja, diese Digitalisierung, das funktioniert alles nicht, dann fangen die auch nicht morgen wieder an. Und das ist ja echt tragisch. Man muss dazu wissen, das ist vielleicht auch nicht für allen bekannt, Deutschland ist hier weltweit führend. Diese Unternehmen, die es hier gibt, Hello Better ist eins davon, gehören zu den einzigen weltweit, die das in dieser Form und in dieser Skalierung bisher anbieten. Also Deutschland war das erste Land weltweit, das so einen Vergütungsweg sozusagen eingeführt hat, also eine die Möglichkeit dadurch für diese Produkte
geschaffen wurde, ja.
Genau, also diese Produkte über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen zu können, diesen Weg einzuführen. Und ja, der deutsche Markt ist ja am weitesten entwickelte weltweit.
Ja.
Ja, und jetzt ist es aber so, dass wir gerade dabei sind, all das, was da aufgebaut wurde, phänomenal an die Wand zu fahren. Das muss man ganz einfach so klar sagen.
Das wäre mega, mega traurig. Nicht nur so wahnsinnig schade um die Ressource Geld, ja, Humankapital, Mitarbeiter, wahnsinnig tolle, motivierte Mitarbeiter, die ihr habt, die ja sozusagen eigentlich ja der Nährboden sein könnten für ganz viel weiteres Wachstum und Innovation in dem Bereich. Und auch du als Gründer, und du bist definitiv nicht der erste Gründer, mit dem ich spreche, der extrem frustriert ist von diesem System, von den verschiedensten Stakeholdern, die man eigentlich einfach mal alle an einen Tisch bringen müsste, ja, um miteinander ein Interessensalignment hinzukriegen, um zu schauen, wer möchte hier was. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es reelle Möglichkeiten, also Optionsräume gibt, ja, dafür, da wirklich Lösungen zu finden. Und du hast auch vorhin schon gesagt, ja, über den Preis kann man ja verhandeln. Das ist ja alles nicht in Stein gemeißelt. Es muss sich halt einfach nur für alle Parteien irgendwie lohnen. Es muss funktionieren. Und vor allen Dingen sollte das große Ganze, also das große Ziel natürlich sein, die Patientenversorgung einfach zu verbessern. Und aktuell von all dem, was du beschreibst, hat man halt echt das Gefühl, als ob dieses Ziel komplett aus den Augen verloren wurde oder das Ziel eigentlich irgendwie ein anderes ist.
Das Problem ist, dass der Blick von Krankenkassen auf diese Themen leider, so scheint es mir, ich lasse mich gerne des Gegenteils belehren, recht zynisch ist, so wie man das auch aus den USA kennt. Ne, da weiß jeder, die Kassen versuchen, möglichst wenig zu bezahlen und so, irgendwelche Rechnungen, die eingereicht werden, zurückzuweisen und dass die Patienten darauf sitzen bleiben. Das geht in Deutschland nicht ganz so einfach. Aber dennoch hat man auch hier, ist es leicht, die Rechnung aufzumachen, dass ein Patient, der nicht behandelt wird, billiger ist, als ein Patient, der behandelt wird. Und die Herausforderungen, die Krankenkassen haben, ist sicherlich, dass jetzt im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung es momentan so ist, dass ich 6 Monate auf einen Therapieplatz warte. Und da betreibt man ja auch schon durch die Wartezeit eine Mengensteuerung, weil sonst jeder Therapie machen würde, das können wir uns nicht leisten. Fair enough. Das, jetzt haben die natürlich die Herausforderung, dass wenn unsere Angebote breit genutzt würden, dann würden viele Leute jetzt in der Warteschlange stehen, diese Angebote nutzen. Der Psychotherapeut wäre aber trotzdem ausgebucht, weil dann eben immer jemand nachrutscht. Und alle Kosten, die sie haben für die Behandlung der Patienten, die wir jetzt sozusagen aus der Warteschlange versorgen, sind erstmal zusätzliche Kosten. Das mag natürlich langfristig Geld einsparen über Folgeerkrankungen und Chronifizierungen und dergleichen mehr. Aber kurzfristig sind es eben erstmal mehr Kosten. Und insofern, die gilt es zu verhindern. Und das ist das ja, handlungsleitende Motiv, so meine Vermutung.
Ja, vielleicht sind es tatsächlich auch irgendwie Cashflow-Themen, wer weiß das. Nichtsdestotrotz, auch dafür gibt es ja Lösungen. Und es würde helfen, sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und darüber zu sprechen. Und ich glaube, das wäre doch auch dein persönlicher Wunsch, oder?
Absolut. Ich finde es tatsächlich was traurig und fand es auch immer wieder erstaunlich, dass auch jetzt im Kontext der Gesetzgebungsverfahren, die wir begleiten durften, da es gab zwar öffentliche Anhörungen, zu denen wir immer eingeladen wurden, aber so, ja, so furchtbar pragmatisch zu sagen, okay, jetzt, ne, was sind denn eure Interessen, was sind denn die Interessen der anderen? Welche Positionen könnten denn beiden Interessen gerecht werden? So ist man da nie dran gegangen, sondern ne, beide haben dann irgendwie öffentlich gesagt, wie sie die Dinge sehen. Aber also ja, von Seiten des Ministeriums der Gematik und natürlich der GKV-SV, dass man da mal irgendwie sich hinsetzt und gemeinsam eine Lösung ausarbeitet, die versucht, den Interessen der verschiedenen Akteure gerecht zu werden und im Sinne der Patienten ist und zu mehr Behandlungen führt und nicht nur dazu, Behandlungen zu verhindern. Ja, das ist so leider nicht passiert, was schade ist, weil ich denke, es gäbe Lösungen, die unterschiedlichen Interessen gerecht würden und ein Mehr an Versorgung ermöglichen würden. Ja, momentan sind wir meiner Meinung nach in so einem Gefangenendilemma in der schlechtesten aller Welten. Uns, ja, ist es so, dass, also, uns steht das Wasser bis zum Hals und ich bin mir relativ sicher, dass es einige der DIGA-Anbieter auch nicht überleben werden, was da gerade passiert. Und gleichzeitig versorgen wir sehr wenige Menschen mit Produkten, die eigentlich nachweislich wirksam sind. Ich glaube, wenn man das Ganze deutlich mehr skalieren würde, gegebenenfalls dann eben auch zu niedrigeren Preisen, aber eben so, dass die Hersteller auskömmlich damit arbeiten können, dann hätten alle mehr davon, weil die Kosten pro Patient niedriger wären. Wir hätten deutlich mehr Menschen versorgt und ja, hätten einfach bessere Ergebnisse im Gesundheitssystem und einen nachhaltig finanzierten Sektor, der innovative Produkte entwickelt.
Wenn also hier jemand zuhört, der sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt, weil er entweder selbst bei der Gematik, beim BSI, beim BfArM oder dem BGG arbeitet, oder sonst irgendwen kennt, der irgendwie Einfluss hätte, so ein Gespräch, so einen Dialog zu suchen, in die Wege zu leiten. Hannes, du hast deine eigenen Kontakte natürlich auch schon ja, mobilisiert. Aber es geht grundsätzlich einfach auch darum zu sagen, so hey, lass doch mal ein bisschen umdenken und mehr in gemeinsamer Sache denken und in gemeinsamen Zielen, anstatt in diesen einzelnen Lagern. Das passiert sehr schnell, aber ich glaube, anders kommen wir, gemeinsam kommen wir immer weiter und immer vor allen Dingen schneller weiter. Und gerade im Gesundheitssystem ist das etwas, was wir definitiv schaffen müssen für die Zukunft. Vielen, vielen Dank, Hannes, dass du dich mit diesem Thema hier geäußert hast. Ich finde es extrem wichtig, dass wir darüber sprechen und dass auch viel mehr Leute verstehen, mit welchen Themen ihr so zu kämpfen habt, während ihr versucht, unsere Gesundheitsversorgung zu innovieren. Ich finde das extrem klasse und ja, tausend Dank. Hoffentlich können wir hier dem Ganzen mal irgendwie ja ein bisschen Speed geben. Und ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das alles besser wird und dass ja, du bald Gespräche führst, die da auf jeden Fall zielführend sind.
Vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde es mir wünschen.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.